Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Peter Kinklewitsch kommt aus Salzburg, er lebt seit den 80er Jahren in Deutschland und er ist ein vielfach ausgezeichneter Film- und Fernsehregisseur. Mit einem der weltbesten Schauspieler hat Kinklewitsch besonders oft zusammengearbeitet, mit Christoph Waltz. Waltz war bei Kinklewitsch der Oetker-Entführer Dieter Zloff und Mitte der 90er Jahre Roy Black.
Auch wenn wir Roy Black als einen Schnulzensänger denunzieren und irgendwie in Erinnerung behalten haben, er war einer, der, was die Kunst betrifft, so voll mit einer Sehnsucht, ne, ja, nach etwas Gutem zu machen oder nach dem, was er für Gute, was sich zu verwirklichen. Ne? Und es ist ihm im Leben nicht geglückt. Und er wurde dadurch so todunglücklich, bis zum Sterben todunglücklich. Und das ist natürlich immer ein Augenblick, den jeden Künstler begleitet, okay, den es streift. Ist es jetzt das, was man wollte? Ist es die Ausrede, dass man sagt, man hat jetzt Geld verdient? Oder,
Sie sind ja ein Regisseur, der im Vorfeld auch sehr akribisch recherchiert, habe ich zumindest gehört.
Richtig, ja.
Wie haben Sie das im Fall Roy Black gemacht? Haben Sie da auch mit Angehörigen gesprochen, mit Freunden?
Mit Angehörigen nicht, das ist immer so ein bisschen
zwiespältig?
Das ist insofern zwiespältig, weil man sehr schnell dann, man muss für alles das eine eigene Version finden und schaffen. Ne? Ich habe unendlich viel Dokumentarmaterial über ihn gesehen, kleinste Schnipsel von Auftritten, die auch manchmal so viel erzählt haben, ne? Weil es neben der Bühne irgendwie noch was, eine Kleinigkeit gegeben hat. Ja. Es ist zum Beispiel so, bei der Geschichte in der Oetker-Entführung hat mich der Richard Oetker mal angerufen, hat gesagt, Sebastian Koch ruft mich dauernd an, der will mich sehen. Was soll ich machen? Ich habe gesagt, Herr Oetker, tun Sie mir einen Gefallen, sagen Sie ihm nichts, treffen Sie ihn nicht, weil der Schauspieler will Sie wahrscheinlich nur kopieren.
Okay.
Er will, und er muss eine eigene Figur schaffen. Und das ist immer unsere Aufgabe, etwas Eigenes zu schaffen.
Und das war am Anfang bei Christoph Waltz auch so. Also die Schwierigkeit ist ja, wenn du eine historische Figur spielst wie Roy Black, jeder Zuschauer gleicht ja ab, die historische Figur Roy Black und das, was der Schauspieler draus macht, dass die Nähe da oder die Imitation dazu zu groß wird?
Richtig. Und wenn es eine Imitation wird, dann wird es seelenlos. Dann hat es keinen Charakter, dann lebt das nicht. Und das habe ich mit Christoph am ersten Drehtag festgestellt, weil wir haben alles getan. Wir haben ihm in der Maske irgendwie, haben ihm sogar künstliche Zähne machen lassen, also aufsteckbare Zähne, aha, damit es dieses unendlich strahlende weiße Gebiss von Roy Black wird. Ja. Er hat alles an Bewegungen und dergleichen kopiert und einstudiert und die Frisur saß. Und dadurch wurde er immer steifer und steinerner. Er wurde erst zu einem steinernen Gast, wurde er. Und ich habe gesagt, Christoph, wir müssen das alles wegmachen, weil es macht keinen Sinn. Du lebst einfach nicht oder die Figur lebt nicht.
Okay.
Dann haben wir alles abgerissen und ab dem Augenblick wurde es Roy Black, obwohl er ihm gar nicht mehr dann so ähnlich sah. Aber es gab dann Leute wie den alten Unterhaltungschef Gerlach vom ZDF, ja, der hat gesehen, wie wir kopiert haben, irgendwie so musste, also das, was wir am Tag gedreht haben, kopiert haben, sagt er, ja, der Roy Black. Und der Produzent sagt, ja, das ist Christoph, also ich weiß doch, wer Roy Black ist, sagte der alte Gerlach, ja, der hunderte Shows mit ihm gemacht hat.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Peter Kinklewitsch, Filmregisseur zum einen, Schriftsteller zum anderen. Nach dem Buch »Ich war Hitlers Trauzeuge« ist jetzt vor ein paar Tagen »Wolfseck« erschienen, ein düsterer Roman, der in den österreichischen Bergen spielt und in dem es um Fürsorge und Selbstbehauptung, um Gewalt und um Missbrauch geht.
Weil ich in diesen ländlichen Gegenden gedreht habe, habe ich mich gefragt, gibt es auch weibliche Wilderer? Dann hat man mir erzählt, ja, auch das gibt es. Ja, ich habe dann irgendwie eine Geschichte gelesen, dass in Osttirol es irgendwie eine berühmte Wildererin gab, die mit 9 Kindern gelebt hat. Und so nähert sich dann immer eine Geschichte. Dann sage ich, was wäre, wenn jetzt ein Mädchen, 16 Jahre, warum wildert es? Dann ergibt es eine Antwort, weil es die Geschwister ernähren muss. Und warum? Weil die Familie nicht mehr, die andere Familie, Eltern, Mutter existiert nicht. Und so kommt man allmählich zu einer Geschichte, die dann so aussah, dass eben meine 16-Jährige sich um ihre 2 Geschwister kümmern muss, Angst hat, dass sie in ein Kinderheim kommen. Und jetzt beginnt es, dass sie gar nicht weiß, warum sie das verhindern will. weil es in ihr eingekapselt ist und versteckt ist, dass sie Jahre zuvor auch in einem Kinderheim war, aber sie weiß gar nicht, was da passiert ist. Aha. Und erst allmählich kommt diese schreckliche Vergangenheit in ihr wieder hoch und das ist instinkthaft, weiß sie, dass man da nicht hin darf. Ja? Ja. Weil es kann einem Schreckliches oder wird einem Schreckliches passieren.
Wobei diese Fähigkeit von Kindern, wenn man besonders Schreckliches erlebt, abspalten zu können, ja überlebensnotwendig ist.
Es ist absolut. Ich habe das auch gelesen oder gehört, dass jetzt irgendwie wegen diesen, was da in Lüchte irgendwie passiert ist mit dem Campingplatz, dass man irgendwie die Kinder nicht mehr verhören will oder nicht mehr mit zum Psychologen schicken will, weil die sagen, es ist manchmal besser, es ruhen zu lassen und nicht da drinnen rumzubohren. Denn das Kind soll Zeit haben, es einzubetonieren.
Klar.
Das kann später nochmal rausgeholt werden, nochmal, aber nicht jetzt. Ne?
Wenn Sie sich vornehmen, einen Roman zu schreiben, dann haben Sie ein Thema und haben eine Geschichte, die quasi vom Gerüst her schon komplett fertig ist.
Richtig, ja.
Oder sind Sie jemand, der schreibt und dann mal guckt, in welche Richtungen sich was entwickelt?
Nee, ja, das passiert dann auch noch, aber grundsätzlich weiß ich es. In dem Fall habe ich mich dann irgendwie, ja, alles prasselte auf einen ein, ja, was es an Missbrauch gegeben hat. Ich habe mich dann mit einer Kinderpsychologin, Psychiatrin irgendwie unterhalten. Die hat mir dann auch so etwas Grundsätzliches erklärt. Und dann bekam ich einen Kommissionsbericht in die Finger, die man in Österreich, es gab vor Wien ein Kinderheim und da gab es einen, oder gibt es einen Kommissionsbericht über das Wilhelminenberg heißt das, ein Kinderheim, das seit den 50er Jahren bis 2011 in Betrieb war. Und da ist an Absurdität ist es nicht und an Grausamkeit, an Ekelhaftigkeit ist es nicht zu überbieten, was da alles drinnen steht.
Inzwischen geschlossen?
Ja, ja, inzwischen geschlossen.
Aufgeschlossen.
Ja, ja, deswegen wurde das von der Stadtgemeinde Wien geschlossen. Ne? Und die hat diesen Untersuchungsbericht inklusive Weißen Kreisring in Auftrag gegeben. Und das sind so unglaubliche Geschichten. Und da habe ich einfach nur die Dimension des Schrecklichen begriffen.
Der Soziologe Professor Armin Nassehi war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster. Nassehi ist der Sohn eines Iraners und einer Deutschen. Er ist in Tübingen geboren und er wurde mal von seinen Studenten zum besten Redner der Ludwig-Maximilians-Universität in München gewählt. Als Nassehi bei uns war, ging es auch um ein eigentlich merkwürdiges soziologisches Phänomen. Auf der einen Seite geht es den Menschen hierzulande gut wie nie, auf der anderen Seite ist die Angst vor Fremden ebenfalls groß wie nie.
Das ist in der Tat ein Ungleichgewicht und das ist in Deutschland, sind das auch empirische Daten, die zum Teil schwer zu erklären sind. Spannenderweise sagen die Leute ja, dass es ihnen selber gut geht, dem Land aber schlecht. Das ist ja eine noch interessantere Paradoxie. Ich meine, Krisen sind ja gar nicht Krisen objektiver Natur, sondern subjektiver Natur. Was wir zurzeit schon erleben, das ist, dass manche Zukunftsvorstellungen womöglich so nicht mehr funktionieren. Also einer Generation, etwa meiner Generation, ich werde bald 60, geht es relativ gut. Aber ob es sozusagen der nächsten Generation, ob es da noch die gleichen Kontinuitäten gibt, die gleichen Arbeitsbiografien geben wird, die gleichen Erwartungen eines, sagen wir mal, relativ geordneten Lebens, wie man das kennt, mit dem man kalkulieren kann, das ist für Menschen außerordentlich wichtig. Das ist nicht so ganz klar und das produziert Unsicherheit. Und wo Unsicherheit produziert wird, da erlebt man auch so etwas wie eine Art von Unbehagen. Und in der Gesellschaft gibt es schon zurzeit einen Konflikt zwischen denen, die mit dieser Unsicherheit eher umgehen können als andere. Und daraus kommen dann zum Teil auch Konflikte, die man an sogenannter Fremdheit und Ähnlichem festmacht.
Welche Empfehlungen gibt es da von Ihrer Forschung her, wie damit umgehen?
Ja, wenn man das so einfach sagen könnte, also aus der soziologischen Perspektive kann man natürlich sagen, dass das Fremde womöglich sein Dämonisches verliert, wenn man genauer hinguckt, dann ist es womöglich nicht mehr so fremd. Das Fremde ist ja paradox, also wir wissen über den Fremden ja viel mehr als über die eigenen, ja, also das nennt man Stereotype oder Vorurteile. Wir wissen ziemlich genau, dass etwa in großstädtischen Zusammenhängen, in denen Menschen, die unterschiedliche Lebenskonzepte haben, sich gegenseitig wahrnehmen, natürlich das Monströse verschwindet. Deshalb gibt gibt es ja den meisten Antisemitismus dort, wo es so gut wie keine Juden gibt und die meiste Fremdenfeindlichkeit eigentlich dort, wo am wenigsten Migrantinnen und Migranten auftauchen. Das würde man die Kontakthypothese nennen. Etwas anderes ist natürlich schon die Frage der öffentlichen Kommunikation, wenn man permanent darauf hingewiesen wird, dass das Land eigentlich durch sogenannte Fremde in Mitleidenschaft gezogen wird, dann kriegt man diesen Gedanken auch nicht mehr aus dem Kopf.
Das ist ein Kommunikationsproblem. Aber das lässt sich natürlich auch nicht leugnen, dass es Probleme gibt durch Fremdes. Nee. Und diese Probleme müsste man natürlich auch konsequent angehen. Passiert das vielfach vielleicht zu wenig?
Ich weiß nicht, ob es zu wenig passiert. Wir sind vielleicht manchmal zu feige, genau das zu formulieren. Ich würde also sozusagen der alten Bundesrepublik schon auch den Vorwurf machen, dass sie eigentlich ihre eigene Migrationsrealität niemals so richtig wahrgenommen hat. Und zwar weder im positiven noch im negativen Sinne. Es gibt immer mit Migration. Migration ist immer anstrengend für alle Beteiligten. Auch das ist ein soziologisches Grundgesetz weltweit. Und wir haben in Deutschland ja immer so getan, als seien wir kein Einwanderungsland. Wir sind es schon sehr, sehr, sehr lange. Und es ist schon so, dass man gedacht hat, dass sich das einfach mit der Zeit auswächst. Und das ist nicht der Fall. Inzwischen sind wir da etwas klüger und können womöglich das ein oder andere tun.
Armin Nassehi ist Soziologe. Er hat eine Professur an der Maximilians-Universität in München. Er ist einer der Herausgeber des Kursbuchs und er beschäftigt sich aktuell, wie er Nicole Köster in SWR1 Leute erzählte, mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland und den unterschiedlichen politischen Strategien. Beispiel AfD.
Ich glaube schon, dass das eigentlich sozusagen die Grunddenkungsart ist, also den Leuten möglichst einfache, eindeutige Lösungen anzubieten und jede Art von Widerspruch eigentlich für eine Art von, mangelnder Meinungsfreiheit zu halten. Und die Grünen stehen natürlich so als Symbol, jetzt nicht nur die Partei der Grünen, aber die natürlich besonders für Pluralismuserfahrung, eine postmaterialistische Generation, die daran gewöhnt ist, unterschiedliche Positionen zu diskutieren, die daran gewöhnt ist, mit Pluralismus umzugehen. Und diese beiden Antipoden, die findet man natürlich, also Ostdeutschland ist ja keineswegs nur sozusagen, wie soll man sagen, also eindimensional und diskutiert nicht, aber das ist dort sicherlich ein Streit, den man in viel stärkerer Reinform beobachten kann.
Laut Umfragen ist in Brandenburg die AfD aktuell die stärkste Kraft mit 21%. Wie lässt sich das erklären?
Na, ich glaube, es lässt sich damit erklären, dass man offensichtlich in der Bevölkerung es schafft, Streit und Pluralismus als ein Problem zu beschreiben. Man muss natürlich zugeben, dass es in den ostdeutschen Bundesländern mit den, sagen wir mal, abgebrochenen Biografien, die es gegeben hat, Probleme gab und man dort sicherlich leichter andocken kann. Aber so eine eindeutige Erklärung ist das nicht, wenn man an die Forschungen etwa von Holger Lengfeld denkt, in Leipzig, ein soziologischer Kollege, dann gibt es tatsächlich sehr klar messbares Misstrauen gegen demokratische Prozesse und die Institutionen der Gesellschaft. Also im Prinzip hört sich das an wie eine DDR-Kritik von damals und das scheint immer noch da zu sein.
Ja, es hört sich aber auch an wie eine Kritik am Bürger, der nicht fähig und mündig ist, zu unterscheiden. Das ist doch ein Vorwurf an den Bürger. Kann man den
ja,
so machen?
Ja, es ist vielleicht ein Vorwurf an den Bürger, aber ich würde sozusagen das jetzt gar nicht adressieren an die Leute selbst. Ich würde es schon adressieren und sagen, wenn man sich vielleicht ein bisschen anstrengt, dann wird man feststellen, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie man sie gerne hätte. Aber ich würde tatsächlich zunächst mal gar keinen Vorwurf formulieren, sondern wir merken vielleicht jetzt erst, wie voraussetzungsvoll ein produktiver demokratischer Streit um unterschiedliche Lösungen ist. Und das kann man in Ostdeutschland zurzeit tatsächlich beobachten.
Ja, was dort viele Menschen sagen, dass es einen massiven Kompetenzverlust der SPD gibt bei ganz besonderen Themen in den Bereichen Schule, Kriminalitätsbekämpfung und Umweltpolitik. Das Misstrauen mag vielleicht auch Gründe haben.
Ja, das hat sicherlich auch Gründe. Ne? Und also es hat insofern Gründe, als manche Dinge, ja, also ich meine, jetzt um es ganz simpel zu sagen, Politik ist immer dann legitim, wenn sie liefert.
Leute der Woche jetzt mit einem Mann, den irgendjemand mal Mr. Europa genannt hat. 40 Jahre saß Elmar Brok für die CDU im Europaparlament. In diesem Jahr war Schluss nach parteiinternen Querelen um seine Kandidatur, wollte Brok nicht mehr. Am Freitag, als er bei uns war, ging es um Nationalisten und Populisten und den Mann, der gerade im Élysée-Palast den Fuß auf den Tisch von Herrn Macron gestellt hat, um Boris Johnson.
Er gehört zu den Eden-Leuten, gleiche Clique wie Cameron, wie Gove, der jetzt da wieder Minister ist und so weiter. Und für die ist das ein Spiel der großen Jungs. Irgendwann muss man mal Premierminister werden. Ja. Und welche Konsequenzen das hat, ist von zweitrangiger Bedeutung.
Der Teil der Veranstaltung hat ja auch geklappt. Er ist Premierminister geworden. Ich habe jetzt gelesen, dass er, ich glaube, in dem Hintergrund gesagt hätte, in 10 Jahren werden die Briten über mich richten. Entweder bin ich da der ganz Große oder ich bin ein Geächteter.
Das hat er mir schon vor 2 Jahren gesagt. Das ja. stimmt, das hat er gesagt. Aber das streicht ja auch diese Spielernatur.
Wagen Sie denn zu prognostizieren, was am 31. Oktober passieren wird?
Das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, was sein Ziel ist. Diese Rundreise diente dem Ziel, der eigenen Bevölkerung zu zeigen, ich versuche ja mein Bestes.
Wissen, dass er keine Chance hat,
wissen, dass er keine Chance hat. Mhm. Ist eine Alibi-Veranstaltung nach meiner Einschätzung. Denn er möchte nicht mal einen weichen Brexit haben, er möchte einen harten Brexit haben. Denn beim weichen Brexit ging ja die Übergangsregelung weiter bis zu 4 Jahren. Das heißt, der Status quo würde 4 Jahre länger dauern und seine Vorstellung der souveränen, starken Großbritanniens, Global Britain, yeah. Als ebenbürtiger Partner zu den Vereinigten Staaten, das könnte dann nicht verwirklicht werden. Und das ist eine Vorstellung, die natürlich außerhalb jeder Realität ist. Und er ist ja Churchill-Biograf.
Okay.
Und wenn man die Biografie liest, die vor 2, 3 Jahren von ihm geschrieben worden ist, dann versteht man manches, wie er denkt. Er meint, es sei im Mai 1940.
Wenn es wirklich zu diesem ganz, ganz harten Brexit kommt, kann man oder könnte man sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Und möglicherweise hat die ganze Geschichte auch abschreckende Wirkung dann, wenn es den Briten eine Zeit lang richtig schlecht geht, auf andere europäische Länder, die damit spekulieren, rauszugehen?
Also es hat jetzt schon Wirkung. Im Schnitt ist es seit dem Brexit so, dass die Auffassung, die Europäische Union nicht zu verlassen, im Durchschnitt der Länder um 10-15% gestiegen ist. Mhm. Also niemand ist nutzlos, zur Not kann er als schlechtes Beispiel dienen, sagen wir in Westfalen.
Okay.
Und das scheint halt zu funktionieren. Und
dann konstruieren wir, wenn Sie einverstanden sind, ein Beispiel. Salvini in Italien wird irgendwann Ministerpräsident und steht vor der Frage, Europa zu verlassen oder drin zu bleiben. Wie wird er sich entscheiden?
Na, er ist ähnlich ein Spieler wie Johnson beispielsweise oder Farage. Aber ich glaube, dass es genug Widerstandskräfte in Italien gibt, dass er nicht Ministerpräsident wird. Das sehen wir in diesen Stunden und Tagen, wie die demokratischen, proeuropäischen Parteien zusammenfinden.
Stimmt Sie das zuversichtlich?
Ja.
Europa 2019, eine Union, die enormen Fliehkräften ausgesetzt ist, die sich in zentralen Fragen uneinig ist und die jetzt möglicherweise den No-Deal-Brexit vor sich hat. Darum ging es in der Leute-Sendung am Freitag mit dem langjährigen Europaparlamentarier der CDU, mit Elmar Brok. Und es ging auch um die Personalie Ursula von der Leyen, die völlig überraschend als Kommissionspräsidentin vorgeschlagen und dann auch gewählt wurde.
Sie hat das europäische Gen. Mhm. Ihr Vater war schon bei der Montanunion in der Hohen Behörde.
Der frühere niedersächsische Ministerpräsident.
Kabinettschef von Hans von der Gröben. Mhm. Und wenn Sie Fotos sehen von der Unterzeichnung der römischen Verträge 1957, steht er hinter Adenauer und hinter Walter Hallstein auf den Bildern. Aha. Übrigens ein Bild, das jetzt seit wenigen Tagen in einem Brüsseler Büro von Ursula von der Leyen hängt.
Wobei, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, wie sie sich beworben hat, also diese Rede und dann vom Englischen ins Französische, ins Deutsche, ins Englische, ins Französische, das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, das ist aber leicht für sie. Sie ist bis 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Europäischen Schule in Brüssel gewesen und sie ist mit diesen Sprachen von Schulbeginn aufgewachsen und auch in ihrem Umfeld aufgewachsen.
Ist sie eine beschädigte Kommissionspräsidentin deshalb, weil das EU-Parlament davor es nicht hingekriegt hat, entweder den Weber oder den Timmermans auf den Schild zu heben?
Nein, sie ist nicht beschädigt. Das Europäische Parlament selbst hat sich beschädigt. Denn der Vertrag sieht vor, dass der Rat nur einen Vorschlag machen kann, in Konsultation mit dem Europäischen Parlament. Und im Licht des Ergebnisses der Europawahl, wenn das Europäische Parlament sich selbst zerlegt und keinen Vorschlag machen kann, wenn man sich nicht einigen kann und den Ablauf so ermöglicht, dann war das die einzige Möglichkeit.
Warum musste das so kommen? Ich meine, Sie kennen ja dieses Parlament gut und die handelnden Personen und die Mechanismen.
Nichts musste so kommen, aber es passierte, weil parteipolitische Eitelkeiten dabei waren, viele Tricksereien und das Parlament und manche der Fraktionen haben es überzogen.
Ja.
Da waren vor allen Dingen auch die deutschen Sozialdemokraten, die bis zum letzten Augenblick sich nicht klug verhalten hatten. Die waren für dieses Verfahren, um ihren Timmermans, der übrigens auch ein guter Kommissionspräsident geworden wäre, das ist nicht der Fall, voranzubringen, und haben nie versucht, mit der anderen großen Fraktion eine Lösung zu finden.
Haben Sie eine Erklärung, warum die SPD sich so verhalten hat, auch vor dem Hintergrund, dass man ja in Berlin in einer gemeinsamen Koalition mit der CDU ist?
Als dann Weber de facto erledigt war, hat man gesagt, das ist jetzt die Stunde unseres Kandidaten Timmermans.
Ja.
Und damit haben sie die Sache überdreht. Und wenn man etwas überdreht, kann man schnell auf die Nase fallen. Und genau das ist passiert.
Würde, wenn die SPD verschwände, die Demokratie in Deutschland Schaden nehmen?
Ja, ich halte die SPD für höchst wichtig, dass zur Balance, der Befriedung der Bevölkerung eine solche Mitte-Links-Partei als große Volkspartei besteht. Und deswegen hoffe ich, dass sie wieder hochkommt.
Anna Thalbach kommt aus einer Schauspielerfamilie, Vater und Mutter Schauspieler, dazu die Großtante Helene Weigel, die Witwe von Bertolt Brecht. Als sie 7 Jahre alt ist, steht Anna Thalbach zum allerersten Mal auf der Bühne. Danach eine Karriere als Filmschauspielerin, als Theaterschauspielerin, als jemand, der Hörbücher einspricht und der Lesungen veranstaltet. Als Anna Thalbach in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um ein Drama ganz anderer Art, um den Fall der Mauer.
Ich war 16, als die Mauer, also erstmal habe ich geschlafen, weil ich hatte ja am nächsten Tag Schule. Und da bin ich auch hingegangen zur Schule. Und das war das Erste, was ich gesehen habe von der Wiedervereinigung. Die Leute, die bis zur Kreuzung am Big Sexy Land anstanden und dann eine Ecke weiter die Leute, die alle am KDW anstanden.
Wussten Sie schon, was da los ist?
Ja, meine Eltern waren natürlich wach und haben mir das gesagt, was passiert ist. Also, aber das war so das Erste, was ich wahrgenommen habe, was mich so ein bisschen leicht, also mein Humor hat es getroffen, aber es hat mich auch leicht irritiert, dass das das Erste ist, was die sehen wollen. So, ne? Also ein Kaufhaus und ein Sexy Land, so das fand ich jetzt so. Ansonsten hatte ich gerade einen DDR-Pass bekommen, für den meine Eltern sehr lange gekämpft haben. Und ich habe, mein DDR-Pass ist tatsächlich 89 ausgestellt. Den hatte ich dann ganz frisch und damit konnte ich dann natürlich auch Begrüßungsgeld holen und zum halben Preis Bus fahren und ins Kino und all diese Dinge. Das habe ich mit 16 hart ausgenutzt. Und ich habe sogar 2-mal Begrüßungsgeld geholt, weil die beim ersten Mal den Stempel vergessen haben. Und dann habe ich das aber zurückgezahlt. Und zwar habe ich vor 5 Jahren, bei 25 Jahren Mauerfall, durfte ich im Gendarmenmarkt moderieren, eine Veranstaltung. Und Angela Merkel war da und Gorbatschow und damals noch Hofereit. Und da habe ich eben genau die gleiche Geschichte erzählt wie eben.
Und dann haben sie das Portemonnaie aufgemacht.
Habe 50 Euro mitgehabt, weil ich dachte, das entspricht 100 Mark. Und die hat sich Herr Wobereit, ohne Quittung, hat er sich geschnappt und das eingesteckt. Also ich
passt
habe,
in das Bild des Herrn Wobereit, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, was er damit gemacht hat. Aber ich habe auf jeden Fall meine doppelte Kasse zurückgezahlt.
Und diese Wiedervereinigung, haben wir die nach 30 Jahren geschafft? Was ist Ihr Eindruck?
Weiß ich nicht, das ist ja momentan alles so völlig wahnsinnig. Also weiß nicht, was wir jetzt geschafft haben, wenn die AfD so stark ist, vor allem im Osten. Dann weiß ich nicht genau, was wir geschafft haben. Mir macht das alles ein bisschen Angst. Gleichzeitig ist es auch normal, weil es die Menschen immer auf Populisten und immer hören und immer eher so rechtsorientiert sind, wenn sie wahnsinnig viel Angst haben. Momentan muss man viel Angst haben, weil die Welt ist ganz, ganz, ganz furchtbar krank und chaotisch. Ich verstehe, dass die Menschen ängstlich sind. Die Natur ist am Abkacken und alle machen Krieg. Und ob das mit unserem Geld überhaupt noch in 5 Jahren, also ich weiß nicht, beim Börsenspiel und beim Monopoly, das ist irgendwann zu Ende. Dann ist das nämlich alles nichts mehr wert. Und ich glaube, dass es alle spüren, dass wir langsam in so eine komische Zenitrichtung kommen, sowohl wirtschaftlich als auch ökonomisch, als auch von der Umwelt und so weiter. Deswegen verstehe ich auch so eine Angst von den Leuten. Und ich glaube, wir sind zusammengewachsen, nicht zusammengewachsen. Also es war ja jetzt auch nicht vor der Wiedervereinigung so, dass die Münchner viel zu klären hatten mit den Berlinern oder, also es, nee.
SWR 1, Leute der Woche zum Schluss der Sendung mit Nicole Köster und mit Nico Alm. Alm ist Musikjournalist, Designer, Autor, Unternehmer und er saß auch schon im österreichischen Parlament für die damals neu gegründete liberale Neos-Partei. Also ging es in der Leute-Sendung auch um den aktuellen Wahlkampf in Österreich und die Nachwirkungen des Strache-Gudenius-Videos.
Spielt eine große Rolle. An diesem Thema ist die Regierung zerbrochen und eigentlich auch gescheitert. Und dieses Thema befindet sich noch immer mitten in der Aufarbeitung, weil es bei den Dingen, die in diesem Ibiza-Video gesagt worden sind, nicht notwendigerweise nur um die Aussagen geht, sondern weil ein Einblick in politische Mechaniken gewährt wurde, der in dieser Art und Weise so explizit noch nicht bekannt war. Ich sage immer, es war wahrscheinlich niemand von diesem Video überrascht. Es war niemand über die Aussagen von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wirklich schockiert, weil sich ohnehin jeder gedacht hat, dass die beiden in der Art und Weise irgendwie ticken. Aber es war dann erstaunlich, mit welcher Offenheit und Plattheit eigentlich diese Dinge ans Tageslicht gekommen sind. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, dass hier politische Strukturen am Werk sind, die nicht nur die FPÖ betreffen, sondern auch die ÖVP und die SPÖ und über Jahrzehnte natürlich auch gepflegt wurden.
Aber dieses Thema, sagten Sie eben ja auch, bestimmt aktuell den Wahlkampf in Österreich. Jetzt laufen die Ermittlungen. Was hören Sie darüber?
Ich höre nicht mehr, als in den Medien darüber zu sehen, zu hören und zu lesen ist. Also es gibt ein kleines Stückwerk an Information, das uns im Medienbereich auch erreicht, das über das, was man liest, ein wenig hinausgehen könnte. Es sind vielleicht Vermutungen, Gerüchte über das Zustandekommen des Videos, über die Involviertheit von Personen, wer es tatsächlich vielleicht vorher angeboten bekommen hat, weil Sie das vorher eben mit Neos erwähnt haben und dass es angeblich 2015 angeboten wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich 2018, das ist erst ein Jahr bevor es publik wurde, schon einmal Ähnliches davon gehört hatte und erst als es dann, das hat mich dann nicht weiter beschäftigt, erst als es dann erschienen war, habe ich gesehen, okay, da war möglicherweise schon etwas im Raum, hätte man dem nachgehen können, was damals auch gar nicht möglich gewesen wäre, dann wäre man vielleicht auf dieses Video auch gekommen. Aber man hätte ja so ein Video niemals planen können. So gesehen glaube ich, dass sie das einfach verselbstständigt hat, irgendwann auch Kosten verursacht hat und diese Kosten müssten dann dazu geführt haben, dass auch der Versuch unternommen wurde, dieses Video in der Medienlandschaft zu vermarkten.
Die Medien spielten ja auch innerhalb dieses Videos eine große Rolle, denn die Russin habe behauptet, sie sei dabei, die Kronenzeitung zu kaufen. Jetzt weiß man aber, dass die größten Anteile von René Benko, den man auch kennt, so als Kaufhauskönig, dem auch Karstadt und Kaufhof gehört, dass er die größten Anteile gekauft hat. Hätte das nicht auch bekannt sein müssen in den Kreisen von Strache und Gudenus?
Ja, selbstverständlich hätte das bekannt sein müssen. Der Punkt ist ja auch, dass an diesem Beispiel festgemacht erkennbar war, wie naiv eigentlich diese beiden FPÖ-Politiker agiert haben in dem Video. Also die Rolle der Medien, die ganze Medienkonsumtion hat sich ja in den letzten 2 Jahrzehnten durch die digitale Transformation massiv geändert. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, wie wir von Medien beeinflusst werden, hat sich sehr, sehr stark geändert und das wird in der Politik noch immer dramatisch überschätzt.
Eins gehört. SWR 1.